Bevor es mit der neuen Folge vom Wartungsfenster losgeht, eine kleine Korrektur. Zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts gab es noch keinen Patch für Fulina. Das hat Microsoft am 14.06.2022 nachgeholt. Seitdem, also mit dem Erscheinen der Juni 2022 Updates, ist diese Lücke gefixt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge vom Wartungsfenster.
Patrick, hör mal, ich habe hier noch, du erinnerst dich doch an diesen Server 2003, den wir da noch rumfliegen hatten.
GLHV3.
Genau, GLHV3. Ich habe jetzt 2 Wochen lang irgendwie versucht, Leute zu erreichen, die sind alle, die den noch brauchen könnten, so laut Listen, die sind alle nicht mehr im Unternehmen. Ich habe den jetzt runtergefahren. Ne?
Ja, würde ich sagen, wenn das einer braucht, wird sich schon einer melden.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal, ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Ups.
Ups. Mal wieder aus der Praxis.
Aus der Praxis, genau. Hallo, herzlich willkommen zur Folge Nummer 9.
Genau, ist die Frage, ob man die 0 mitzählt.
9 oder 10? Weil,
ja, es ist eigentlich die Folge 9. Es sei denn, man zählt die 0-Nummer mit, dann sind wir natürlich jetzt schon bei der 10.
Ja,
Folge.
Also bei der 10. Folge, das ist in jedem Fall richtig. Vom Wartungsfenster-Podcast. Ich
Glück
bin die Claudia
auf.
Mit dabei.
Der Patrick.
Hi.
Hallo. Du kommst gut erholt aus deinem Urlaub. Ach nein, du bist ja
eigentlich bin ich noch offiziell im Urlaub, ja.
Genau, und hast mich mit dem ganzen Zeug hier alleine gelassen.
Es tut mir so leid.
Während du wie Anakin auf Mustafa da am Strand rumbrätst. Nein, ich glaube, ganz so schlimm war die Ostseesonne nicht, oder?
Nein.
Du hast auch noch alle Körperteile.
Alles gut.
Ja, hast du denn Obi-Wan schon geguckt?
Nein, noch nicht. Ich habe so viel auf der Liste, jetzt auch für den Urlaub. Das habe ich mir alles für den Urlaub aufgespart.
Ja,
und jetzt merke ich, während des Urlaubs wird diese Liste noch länger.
Es ist ganz fürchterlich. Ich bin ja eigentlich schon sehr früh in meiner Kindheit mit Star Wars sozialisiert worden durch meinen Vater. Aber bis auf die, Moment, jetzt muss ich vorsichtig, die ersten 3, also eigentlich die mittleren
4, 5, 6?
Genau, 4, 5, 6 und 1, 2, 3. Ich habe die letzten 3, die habe ich ja gar nicht gesehen. Und auch hier, ne, Mandalorian und Tralala, habe ich alles nicht gesehen.
Oh, was soll ich jetzt dazu sagen? Es tut mir sehr leid für dich.
Verdammt, ich habe einfach keine Zeit.
Nein, Mandalorian war schon. Also Obi-Wan, mal gucken.
Ja,
was ich noch schaffe im Urlaub.
Ja, ich habe
noch Stranger Things und all sowas dastehen.
Ja, ich müsste mir wahrscheinlich dafür erstmal ein Disney Plus Abo klicken, aber ich bin fast geneigt, das zu tun. Aber
du hast doch Kinder, du hättest doch wenigstens eine Entschuldigung
dafür. Das ist eine schlechte Entschuldigung. Nee, Kinder, ne? Papa hat jetzt keine Zeit, Papa muss hier Star Wars gucken. Dann dachte ich ja eigentlich, bei Amazon Prime wären die Kinofilme bei. Nein, die kannst du leihen oder kaufen. Mhm. Und dann dachte ich mir so, oh, verdammt. Naja, aber so müssen wir es bei kleinen Star Wars Andeutungen lassen. und mal schauen. Ja, ansonsten, gut, du hast ja noch ein bisschen Urlaub. Mein Urlaub steht auch noch bevor.
Mhm. Aber auch erst irgendwie in 3 Wochen oder so.
Ja, also wir müssen, das kann ich, das können wir schon
Schaffst
mal anteasern.
Du noch, oder?
Ja, wir müssen zwischendurch müssen wir ein bisschen tricksen, wir müssen irgendwie was für die Halde aufnehmen. Aber wir sagen euch noch nicht wann. wir schauen mal. Aber das soll uns ja nicht daran hindern, dass wir ja auch lustige iTunes-Bewertungen oder netterweise iTunes-Bewertungen da bekommen haben. Du hast zwei neue entdeckt.
Mhm.
Ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank.
Ich kann immer nur erneut erwähnen, dass diese iTunes-Bewertungen halt unglaublich wichtig sind, damit dieser Podcast gefunden wird, beziehungsweise Leuten vorgeschlagen wird. Kommt auch in unsere garantiert schwurbelfreie Telegram-Gruppe. Den Link, den findet ihr immer in den Shownotes. Es werden auch immer mehr.
Ja, und ansonsten, was haben wir denn an Themen heute? Ich glaube, wir steigen mit einem alten Thema ein.
Ja, also ich habe natürlich naturgemäß dank Urlaub keine großartigen Themen mitgebracht. Aber
sie will damit andeuten, dass sie die Sendungsvorbereitung mir überlassen hat.
Urlaub ist Urlaub.
Sagt die, die sogar den Laptop mitgenommen hat. Ja, ich weiß, ich mache das ja auch. Gut.
Genau, ja. Ja, wir wollten nochmal, wir hatten letztes Mal nur kurz angeteasert, Folina.
Genau, dieser lustige Office Zero Day.
Aber ist es denn Office? Ist es Office oder ist es das Support Diagnostic Tool?
Es ist irgendwo mal wieder dazwischen. Genau. Es ist wieder irgendwas in der Mitte. Fakt ist, und da hatte ich dann auch tatsächlich die Tage noch mit einem Kunden drüber gesprochen, der etwas ungläubig fragte, ja, oh, beim kommenden Patch Day sind denn da Updates für Folina dabei? Und ich nein. Das ist, glaube ich, tatsächlich so, ne? Offiziell von Microsoft gibt es da immer noch keinen Patch. Also vielleicht auch nochmal, also das könnt ihr in der letzten Folge nochmal nachhören. Die verlinken wir auch dann in den Shownotes nochmal. Aber nur, um das nochmal in Kontext zu setzen, das ist immer noch eine offene Lücke, die nicht gefixt ist, die aktiv ausgenutzt wird und, Fun Fact, die auch ohne Makro-Security funktioniert, sondern einfach nur durch Code, der in einem DocX, RTF, glaube ich auch, Dokument eingebettet ist. Und wenn das Dokument geöffnet wird, lädt der lustig Code nach.
Im Zusammenhang mit dem Microsoft Support Diagnostic Tool von Windows.
Genau, dieses MSDT, was ja da mit verursachend ist. Und ich glaube, es ist auch tatsächlich momentan der einzige Ansatzpunkt, diese Lücke irgendwie zumindest ein bisschen zuzukippen. Also es gibt von Microsoft gab es da auch einen Guardians-Artikel zu dem, also offiziell ist Folina unter CVE 2022-30-119 30-119 gelistet. Und das Microsoft Security Response Center hat da auch einen laufend aktualisierten Artikel. Und da haben sie jetzt dummerweise nochmal sehr, sehr deutlich klargestellt, dass die Lösungsansätze, die Workarounds aus der Vergangenheit erstmal nicht so von Erfolg gekrönt sind. Also ich glaube, das Erste, was so rumgegeistert war, dass man halt einen Rec-Key löschen sollte. Da stellt sich jetzt raus, nee, der ist es dann doch nicht. Was halt sehr nachhaltig funktionieren soll, ist, dass man über eine Gruppenrichtlinie Scripted Diagnostics deaktiviert, beziehungsweise die Einstellung heißt halt Allow Users to Access and Run Troubleshooting Wizards. Wenn man das disabled, dann scheint man diese Lücke doch sehr nachhaltig geschlossen zu haben. Aber es gibt halt tatsächlich keinen Patch, außer ein Micro-Patch von Zero Patch. Dahinter steckt Across Security. Die haben tatsächlich so ein Micro-Patch rausgebracht, um ja den Aufruf von MSDT zu verhindern aus einem Word-Dokument raus. Der ist auch kostenlos verfügbar, den verlinken wir auch in den Shownotes. Aber so eine richtig schöne Lösung oder auch ein Fix gibt es nicht. Wir haben es bei uns etwas anders implementiert. Wir haben bei uns eine App-Locker-Policy eingebracht und ja gut, der Defender findet die Lücke. Ich glaube, alles, was so
klar,
aktuell...
CrowdStrike etc., das genau, hat relativ schnell reagiert, dass die diese Lücke dicht gemacht wurde. Wobei App Locker ist eine Möglichkeit, ne? Wie hast du es gemacht, ne? Irgendwie mit
genau, ich habe einfach den Aufruf, den Aufruf von MSDT verhindert, dabei dann auf den Publisher gegangen, also in diesem Fall Microsoft, sodass man das nicht in der Versionsnummer festmacht.
Und das kannst du machen auf Enterprise. Windows Enterprise oder Edu-Lizenzen.
Genau, das
aber
ist natürlich
nicht
der
Pro,
Nachteil,
ne?
Weil
App-Locker.
App-Locker halt halt nur in der Enterprise und in der Education von Windows 10, Windows 11 dabei ist. Pro und sowas ist nicht dabei, da muss man halt auf die Software Restriction Policies in diesem Fall halt umsteigen. Aber grundsätzlich ist es erstmal sinnvoll, dass man über eine Gruppenrichtlinie dieses Ausführen dieser Troubleshooting-Wizards erstmal deaktiviert und wenn man halt kann, auch diesen Micro-Patch ausbringt, da ist natürlich immer die Frage, wie bringt man den auf eine große Anzahl Geräte aus. Aber man kann auch, oder man muss ganz klar sagen, diese Lücke wird aktiv genutzt. Also das ist auch auf Twitter jetzt mehrfach an mir vorbeigerauscht. Also es gibt eine Reihe von Ransomware-Incidents, die eben tatsächlich über diesen Weg initiiert wurden. Vielleicht da auch nochmal den meiner Ansicht nach sinnvollsten Ansatz, lasst einfach verdammt nochmal keine Office-Dokumente durch. Mhm. Na, also wenn euer Business-Prozess darauf basiert, dass ihr Office-Dokumente rum durch die Gegend schickt, dann sollte man da vielleicht auch nochmal ansetzen. Zumindest jetzt eine gewisse Zeit lang einfach dann Office-Dokumente einkassieren und eben nicht durchleiten. Ich glaube, du hast dir in dem Zusammenhang, oder du hast, glaube ich, in der Vergangenheit schon mal ein bisschen was mit App-Blocker gemacht, oder?
Ach ja, wir hatten ja doch die letzten Male die Hidden Windows Features mal besprochen, und da bietet sich jetzt gerade auch mal an, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen App-Blocker und Software Restriction Policies?
Genau, weil die einen.
Da gibt es ja beides, ja, genau, und richtig. Sieht erstmal so aus, als ob die beide das Gleiche machen.
Ja, ich glaube, du rollst, also ich glaube, die App-Locker-Sachen kannst du über die PowerShell ausrollen, Software Restriction Policies auch. Über eine Gruppenrichtlinie.
Auch, genau. App-Locker unterstützt Windows Apps. Das kriegst du mit Software Restriction Policies nicht abgebildet.
Also die in Windows 10, Windows 11 embedded.
Ja, genau. Okay. Embedded Apps, genau. Finde ich eigentlich ganz interessant, in AppLocker kannst du eben granularer anwenden. Du kannst sagen, mein Administrator darf eine bestimmte Anwendung ausführen, aber nicht der User.
Ah, okay, also das wäre dann dieser Ansatz, dass man zum Beispiel sagt, CMD, PowerShell darfst du als User nicht ausführen, weil muss er halt nicht, aber als Administrator kannst du es dann wiederum für Troubleshooting-Zwecke und so weiter ausführen.
Mhm. Genau. Ja, den Nachteil haben wir eben schon genannt, ne? AppLocker funktioniert nicht auf Nicht-Enterprise-Version oder Nicht-Edolith-Version.
Genau.
Heißt, man braucht dann da an der Stelle trotzdem noch Software Restriction Policies. AppLocker kannst du in den Regeln selber Ausnahmen bauen. Das kannst du auch nicht in Software Restriction.
Okay, also in Ausnahmen, das halt dann, also du blockst generell meinetwegen irgendeinen Publisher oder irgendeine Anwendung oder irgendeinen Folder.
Genau, ich möchte einen Folder also einen ganzen Ordner beispielsweise sperren mit all seinen Unterordnern, aber eine Datei da drin, die soll noch ausführbar sein. Mhm. Insofern ist es ein bisschen ein granularer mit AppLocker. Wie gesagt, der große Nachteil, oder viele Kunden setzen ja auch tatsächlich Pro-Versionen von Windows ein.
Das ist halt, kommt als OEM halt häufig mit Rechnern mit, ne? Wenn du dann halt nicht
deswegen
M365-Plan hast, wo eine Windows 10 E3 oder sowas drin ist, dann hast du halt auch keinen Uplift auf Enterprise. Mhm. Wobei das ist halt, also das ist halt tatsächlich in meinen Augen schon so eine Art Killer-Feature, ne? Also gerade wenn es um das Hardening dann geht. Ja. Von Geräten, dann macht das schon ziemlich Sinn, dass man da App-Blocker mit. Ich meine, klar, du hast natürlich, wie jetzt auch bei Folina zu sehen, immer mehrere Ansätze. Ne? Du kannst halt dich darauf verlassen, dass dein Antivirenschutz das halt abfängt, ne? So wie es halt der Defender macht, so wie es CrowdStrike macht. Ich denke, die anderen großen wie eine Sophos ist auch sicherlich mit dabei. Aber grundsätzlich ist es halt sicherlich nicht die schlechteste Idee, überhaupt so Attack Surface einfach zu reduzieren, indem du halt dann relativ breit erstmal sagst, was die Leute ausführen dürfen und was nicht. Klar.
Du hattest noch so eine interessante Einstellung gefunden oder irgendwo ausgegraben für einen Defender. Lautet Block all Office Applications from creating child processes.
Genau.
Das habe ich gelesen und gedacht, hui. Das klingt echt nützlich.
Ja, das Problem ist, das ist halt Bestandteil der Attack Surface Reduction Rules im Defender, und das kann halt der normale Defender, der halt in Windows 10, Windows 11 dabei ist, nicht, sondern dafür brauchst du halt dann entsprechend eine Lizenz. Ich meine, ob du jetzt einen CrowdStrike im Einsatz hast oder halt einen Defender ATP oder sowas, wenn du die Möglichkeit hast, dann ist das natürlich auch total sinnvoll, weil wenn man sich jetzt mal anschaut, diese Lücke ist ja, ne, du hast in einem Office-Dokument Code, dann kommt diese MSDT, führt das Ganze aus, und da anzusetzen, sagen, ja, Moment, ne, also aus einem Office-Prozess heraus weitere Child-Prozesse spawnen, das ist jetzt nicht wirklich notwendig, ist ja eigentlich schon ziemlich slick, ne? Und wer das hat, der sollte sich das auf jeden Fall auch mal anschauen, und das ist natürlich auch ein schöner Ansatz. Ansonsten harren wir mal der Dinge, die da kommen bei Microsoft. Und das ist natürlich auch eine schöne Überleitung. Oh. Wir hatten ja es ja schon mal in einer älteren Folge, die müsste ich dann mal raussuchen, schon mal angedeutet, dass ich da möglicherweise auf der...
Ich glaube, wir haben uns etwas ratlos gefragt, was eigentlich daraus geworden ist.
Genau, ich glaube, es war so, ne? Und es geht um den Nachfolger von Exchange 2019 und man sollte es kaum glauben, da scheint sich was zu tun. Zumindest gab es einen Blogpost von der Exchange-Server-Truppe mit der Aussicht auf einen Nachfolger für Exchange 2019.
Jetzt doch.
Hurra, hurra.
Ja. Ja, ich hab sehr, sehr häufig die Meinung gehört, nein, das ist jetzt die letzte, wirklich, 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 wirklich die letzte Exchange-Server-Version 2019. Und ich habe immer bei mir gedacht, ja immer eigentlich, gesagt, ne? Ja, nein, eigentlich konnte ich mir das auch nicht so richtig vorstellen. Wie viele wollen immer noch nicht an Exchange Online auch nur denken? Vielleicht haben wir den falschen Querschnitt, aber...
Ja, gut, das ist möglicherweise tatsächlich vielleicht eher so ein Bubble-Problem in Deutschland jetzt auch vielleicht speziell. Aber es stimmt ja, ne? Also Microsoft hat gesagt, der 2019er ist der Exchange für unsere größten Kunden, die Exchange On-Prem betreiben wollen. So merkt sehen man die ja unter anderem auch
Hardware-Anforderungen.
Daran. Die Hardware-Anforderungen so sind natürlich aus, schon ganz knorke. Aber man sieht es natürlich auch daran, dass du zum Beispiel dann die Software nur noch über Lizenzportale bei Microsoft bekommst. Ne? Also es ist nicht so möglich, dass du dir einfach das komplette CU, was ja auch quasi gleichzeitig auch den Installationsdatenträger darstellt, dass du dir den einfach bei Microsoft runterlädst. Das geht halt da tatsächlich nicht mehr. Und das hat halt auch den Anwenderkreis wahrscheinlich schon sehr eingeschränkt. Dann hatten sie ja, ich glaube auch mal gesagt, es sollte einen Weg geben, wie man Exchange On-Prem los wird. Das haben sie ja jetzt gerade mit dem letzten CU für den 2019er tatsächlich realisiert. Aber Fakt ist, der Extended Support auch für 2019 endet im Oktober 2025.
Ich denke mal, 2025 ist ja noch ewig hin. Trotzdem kommt das immer
viel schneller, plötzlich. Als man eigentlich wollte, genau. Also ich meine, wir haben gerade 2016er Migration abgeschlossen, quasi mit Stichtag geht in Produktion, ist der Mainstream-Support Supporter da zu Ende.
Aber das war ja angekündigt schon für letztes Jahr.
Ja, aber ich glaube, da kam denen dann Hafnium in die Quere, ne?
Ja, ich
beziehungsweise
glaube.
Ja nicht nur das, sondern überhaupt, dass es da mehrere große Sicherheitslücken gab.
Genau, da wollte sich Microsoft, glaube ich, erstmal drauf konzentrieren, diese Sicherheitslücken gerade zu biegen. Ist ja auch viel passiert im Laufe des letzten Jahres.
Definitiv. Wobei sie sich natürlich jetzt in diesem Blogartikel auch schon so ein bisschen bedeckt gehalten haben, was denn da zu erwarten ist mit der nächsten Exchange-Version. Also so eine Sache, die für mich jetzt so ziemlich hervorgestoßen ist, war die Ankündigung oder zumindest das in den Raum gestellt wurde, dass In-Place-Upgrades möglich sein werden. Und dass deswegen alle Kunden doch jetzt schon bitte auf 2019 migrieren sollen. Und ich meine, wenn man sich mal so die Exchange-Version so ab 2013 anguckt, 2013, 2016, 2019, ja, die sehen ja fast alle gleich aus. Also da tat sich immer was im Detail, aber so rein vom Look and Feel, vom Handling her waren die ja alle nahezu identisch. Und ich glaube, man hat es auch an den Versionsnummern dann halt auch mal gesehen. Und ich meine, das wäre natürlich schon ganz cool, wenn du dann deine Exchange-Server einfach in place upgraden kannst, weil im Prinzip der neueste Exchange nichts anderes als ein großes CU ist.
Das ist
ne?
nett, ja.
Also das wird ganz spannend werden, glaube ich. Was auch wahrscheinlich dem ein oder anderen Kunden nicht schmecken wird, ist natürlich auch das Lizenzmodell, weil da hat Microsoft jetzt auch die Axt angesetzt. Also es wird den neuen Exchange nur noch per Subscription geben.
Das wird vielen nicht schmecken.
Jo, da darfst du dann jedes Jahr wahrscheinlich Münzen einwerfen. Ich meine, je nachdem, wie sie da die Preisgestaltung machen, macht es das natürlich auch ein bisschen vergleichbar zu Exchange Online. Ne? Oder halt auch vielleicht einfach unattraktiver Exchange Online gegenüber.
Könnte Teil des Plans sein.
Genau. Aber da werden wir sicherlich in den nächsten Monaten, also nicht in den nächsten Wochen, sondern eher in den nächsten Monaten sicherlich mehr erfahren. Aber das kann man, glaube ich, schon so festhalten. Exchange, ne?
Geht he's weiter.
Not dead. Das geht da schön weiter.
Du hast so gehofft, oder?
Was heißt, ich hatte gehofft, ne? Ich hatte gehofft. Ich meine, ich könnte jetzt ja auch wieder sagen, wobei jetzt muss ich wieder ein bisschen aufpassen. Also, ne, während du wie Anakin auf Mustafa am Ostseestrand gebrutzelt hast, könnte ich jetzt sagen, ja, du warst the chosen one. Ich hätte diese heiße Kartoffel-Exchange einfach dir über den Zaun werfen können. Nein, ich befürchte, das Thema wird mich ewig verfolgen.
Ja, ich habe ja nun auch das ein oder andere Mal schon Exchange in den Fingern gehabt.
Du hast auch schon Disaster Caprice hinter dir. Ne?
Ja.
Genau.
Ich glaube, das meiste.
Well trained. Ja, das wird auf jeden Fall ganz spannend. In dem Zusammenhang, klar, also Subscription-Modell und Software Assurance. Was übrigens nochmal auf den Plan brachte, wusstest du eigentlich, dass es eigentlich Pflicht ist, bei Exchange eine Software Assurance zu haben, wenn du das Ding live migrieren willst?
Du meinst mit vMotion oder
Live Migration bei Hyper-V? Ja, genau. Mhm.
Ja klar, du wechselst die Hardware, ne?
Richtig, du wechselst die Hardware. Und dieses das Zauberwörtchen heißt dann License Mobility und die gibt es tatsächlich nur mit einer SA. Mhm. Gilt übrigens auch, glaube ich, für einen SQL-Server gibt es auf jeden Fall, für Exchange. Ich denke, das wird Lync oder sowas, aber gut, das macht hoffentlich keiner mehr on-prem, auch betreffen. Aber streng genommen heißt das, wenn du das Ding live migrieren willst, dann brauchst du eine SA. Und das haben wir tatsächlich bei einem SAM-Audit bei einem Kunden schon mal gehabt. Da wollte man dann auch gerne mal einfach die VMware-Logs von der Exchange VM haben, einfach mal um zu gucken, wie oft wird das Ding denn durch die Gegend geschubst, weil bei jeder Migration wird ein neues VMware-Log angelegt. Beziehungsweise man kann, glaube ich, aus dem vCenter auch mit ein bisschen PowerShell-Foo eine Migration-History rauslutschen. Ja. Also das, ne, Kinder, denkt daran. Wenn ihr eure Exchange-Server live migriert, habt hoffentlich eine SA. Ansonsten ne, schnell mal dürft nachklicken.
Eigentlich
nicht. Ja, gut, das ist natürlich, wirft natürlich noch ein paar andere Fragen auf. Ne? Ich meine, jetzt lebt ja Exchange weiter. Ja? Es wird weiter gepflegt. Was ist denn eigentlich mit Active Directory?
Active Directory ist so dieses, da ist ja echt unsicher, wie so der Plan ist dafür, ne, für die Zukunft.
Ja, teilt aber so ein bisschen auch das Schicksal, glaube ich, von Exchange. Ne? Ich meine, es ist ja auch schon sehr früh aufgefallen, als dann Server 2019 rauskam, dass es da kein neues Forest Level gab. Ich glaube, bei 2022 gibt es auch kein höheres Forest Level. Ne? Das endet alles bei 2016. Wir haben Azure AD auf der anderen Seite. Wir haben irgendwelche hässlichen Azure AD Connect Sachen, die uns irgendwelches Zeug Two-Way durch die Gegend synchronisieren. Aber was ist denn Microsofts Plan so mit On-Prem Active Directory? Na, ich meine, Active Directory ist jetzt 22 Jahre alt. Ist, glaube ich, gut abgehangenes Zeug. An manchen Ecken und Enden tropft dann halt auch immer so ein bisschen der Staub der Zeit raus. Ich finde es immer.
Es ist auch immer noch, sind da, ne, sprach man, glaube ich, letztes Mal schon von, ne, so ein paar Dinge sind ja auch immer noch insecure by default, ne, so.
Ja, gut, das ist ja, glaube ich, die heilige Kuh der Kompatibilität, ne, weil du musst ja heute im Zweifelsfall noch irgendwie damit klarkommen,
dass irgendein Kunde Windows 2000 Server,
genau. 2000 Server drin hat oder, NT4. Aber, nee, es wird auch mal interessant zu überlegen, wo da auch die Reise dahin gehen könnte, ne, also, weil Fakt ist ja, On-Prem AD und Azure AD, das ist ja nichts, was zusammengewachsen ist, sondern das wird halt über ein drittes Beinchen irgendwie angeglichen. Und ich meine, klar, es gibt die Möglichkeit, dass du Clients native in das Azure AD joinst, dann auch über Intune administrierst, aber wie sieht der Weg dahin aus? Ich meine, solange du halt On-Prem-Anwendungen hast, Server hast, sowas wie Exchange hast, wirst du dann dein On-Prem-AD ja nicht los.
Wirst du nicht los, genau.
Also eigentlich wäre es ja ganz cool, wenn Microsoft mal so zumindest auf die mittelfristig sagen würde, wir planen das schon mal alles irgendwie zusammen zu mergen, sodass du dann vielleicht mal irgendwann in ein paar Jahren hingehen kannst, du demotest deinen letzten On-Prem-DC und hast dann trotzdem quasi weiterhin deine Active Directory-Domäne. Oder meinst du, Microsoft wird das immer so?
Ja, je nachdem, was du brauchst, ich sag mal so Kleinstunternehmen. die bräuchten eigentlich keine lokale Active Directory mehr. Also wenn du ein Mini-Unternehmen hast, was wirklich nur so eine, keine Ahnung, File-Server braucht. Ne? Du hast irgendwie 10 Anwender, die brauchen eigentlich nur File-Services. Jetzt habe ich File-Server gesagt, meinte File-Services. Ja, dann einfach, ne?
Ja gut, das war früher so der typische Small-Business-Kunde, ne?
Ja, genau, der typische Small-Business-Kunde, der könnte Full Cloud gehen.
Ja gut, da gibt es ja auch tatsächlich keinen Nachfolger. Es gab diesen Windows Foundation Server mal, der war ja auch ein bisschen verkrüppelt.
Ne? Ja, aber es gab halt so Foundation, ja, du Foundation, hast recht.
Genau. Nicht, ja. Und, aber beim Small Business war ja immer noch ein Exchange dabei. Ne? Ich glaube, das war der Small Business Server 2011, das war dann irgendwie in 2008 R2 und Exchange 2010, glaube ich, dann war ja Feierabend.
Ja. Was der Essential sein sollte, offen gesagt, gar nicht so genau.
Aber es gab halt keine Möglichkeit, nur einen On-Prem-Exchange zu betreiben, sondern da mussten die Kunden dann halt auch hingehen und sagen, hier, ne, mehrere Server. Mhm. Ich meine, gut, sie hatten dann Virtualisierungsrechte oder so. Aber das hatten wir ja dann auch oft gesehen, dass dann so aus einem Small-Business-Server auf einmal dann irgendwie so 2, 3 virtuelle Server wurden, ne, so ein DC, so ein Exchange, so ein File, SQL, ich weiß nicht was. Mhm. Aber stimmt, ich glaube, das ist auch wenn immer der Plan gewesen von Microsoft, dass halt so Kleinstunternehmen dann doch bitte, ne, Cloud-only machen sollen.
Ja. Weil solange du nichts Abgedrehtes hast, wo du, keine Ahnung, willst du beispielsweise einen SQL-Server, wenn du daran denkst, ne? Mhm. Meine Erfahrung mit SQL-Servern ist, ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es gut läuft, wenn ein SQL-Server nicht on-prem steht.
Ich glaube, das hängt davon ab, wo deine Anwendung sitzt.
Ja, genau. Das hängt davon ab, genau, ich denke jetzt an diese Individualsoftware, die wir ja alle kennen.
Immer hier, der Heinz Müller KG aus der tiefsten Eifel, die irgendeine komische Warenwirtschaft programmiert, der brauchst du nicht, glaube ich, mit Azure SQL-Server-Instanzen um die Ecke kommen.
Eben.
Da findest du in den Installationsnotizen wahrscheinlich eher noch den Hinweis, bitte schalten Sie UAC ab.
Makrosicherheit und UAC und bitte. Alles, ja.
Ich glaube tatsächlich, dass das nicht funktioniert. Es hängt ja, glaube ich, stark davon ab, wo deine Anwendung lebt. Wenn du natürlich eine Anwendung hast, die Cloud-Native ist, die in Azure lebt, dann kommt die auch mit einer Azure SQL-Server-Instanz klar. Ich glaube, was anderes ist, wenn du eine Azure VM hast, Infrastructure as a Service, du hast wirklich eine VM mit einem 2019, 2022, wo du nur Anwendung drauf packst, wenn die natürlich eine Azure SQL-Instanz hat, das könnte schon wieder funktionieren. Das ist, sag ich mal, gefühlt wahrscheinlich nah genug beieinander. Aber das muss natürlich auch immer mit der Anwendung funktionieren.
Ja, genau. Ne? Oder man überlegt sich eben, die Anwendung zu wechseln. Und das ist dann das, wo es bei den meisten auch Kleinstkunden wieder scheitert, weil die seit 15 Jahren halt so eine selbstgebastelte Access-Datenbank verwenden. Da können sie nicht mehr von weg.
Genau, und wenn sie dann halt mal keine selbstgefrickelte Software haben, sondern vielleicht von einer Softwarefirma bedient werden, die das ein bisschen verstanden hat, dann geht das ja auch schnell, weil ich sag mal so, wenn deine Line-of-Business-Application in einem Browser läuft,
genau.
Mein Gott, dann kannst du dein Windows 11 auch direkt ins Azure AD joinen, dann hast du dein Exchange Online. Dann brauchst du halt on-prem auch nichts mehr. Da machst du eine Dateiablage, machst du in SharePoint. Drucken ist eh egal. Kannst du dann,
wer muss denn noch drucken? Es soll doch eh keiner mehr drucken.
Brauchst du auch keinen Printer.
Ganz Papierverschwendung.
Ja, genau, die armen Bäume, ne?
Ja. Noch ein Argument, Drucker abzuschaffen.
Also, administriert das Ganze über Intune, dann geht das. Dann geht das. Ne? Und ich meine, das ist ja dann, wenn du dann 5 bis 10 Leute hast, dann kaufst du irgendwie 5 bis 10 PCs, Notebooks, sonst irgendwas, dann kriegen die alle so einen M365 E3 Plan mit einem Windows 10 verpasst und dann haben die alles. Dann haben die ihr Office, dann haben die ihr Windows 10 Enterprise, dann haben die ihr Intune. Dann ist das alles trocken, warm und sicher und dann brauchst du auch natürlich keine Server mehr. Weil, ne, Fakt ist auch, bei den meisten Kleinstunternehmen ist es ja so, da hast du ein bisschen File-Server, ein bisschen Print-Server, ein bisschen anmelden und dann war's das. Plus halt dann halt, dass das dann die Kiste ist, wo dann irgendeine Line-of-Business-Application läuft. Aber da finde ich es halt cool, wenn Microsoft da in Zukunft vielleicht dann nochmal überlegen würde oder zumindest mal suggerieren würde, wohin die Reise gehen könnte, was Active Directory angeht.
Weil derzeit ist das schon eher angeflanscht, würde ich es mal nennen.
Ja, angeflanscht. Es wirkt zunehmend mehr und mehr angeflanscht. Gut, das hat Microsoft ja auch schon vor Jahren gesagt, ne, Cloud First, und das tropft bei denen halt auch aus jeder Pore. Das ist auch okay, ich kann damit leben, aber Es wäre halt gut, wenn man Kunden zumindest da irgendwo so eine Guidance geben könnte, wohin die Reise da geht. Weil ich glaube, gerade viele, und ich meine, ne, du kennst das, wir haben genau diese Kunden, die gucken halt immer ein bisschen sparsamer, wenn man sagt, ja, nee, gib es nicht mehr, muss er hier, ne, Office 365. Mhm. Wir haben ja relativ viele so Kirche und Sozialwesen. Mhm. Da hast du dann auch mal ja schnell die Kirchen dabei, die Landeskirchen dabei oder so. Oder ne, das Erzbistum hier sagen, aber die dürfen auf ja gar keinen Fall Office 365. Nee, das, ja, das frickeln die ja alles selber. Das frickeln die ja alles selber mit irgendwelchem Open-Source-Kram. Ich meine, ja, das kann ist funktionieren. Viel Angstmacherei. Ja, das kann funktionieren. Natürlich ist das viel Angstmacherei.
Also wir kennen die Anforderungen, das ist in den meisten Fällen Angstmacherei.
Ja, ja, also das kann ich ja mal gerne, also es gab so eine Situation, da bin ich vom Glauben abgefallen, da bekam ich dann halt von so einem Verwaltungsleiter, von so einem kirchlichen Verband eine E-Mail mit einem Screenshot, wo dann halt gesagt wurde, oh nein, ihre E-Mails sind unsicher, weil ne, sie verwenden kein DNS-Sec und hin und her und tralala. Hm. Das wurde dann hier ne, direkt hochgebauscht. Oh mein Gott, können wir denn hier noch E-Mails versenden? Was müssen wir tun? Ja, der Typ bei der Landeskirche hat keine Ahnung gehabt. Gut, der Kunde muss ja davon nicht wirklich was verstehen, aber das ist halt einfach nur, ja, da hat jemand dann irgendwie so, ne, so ein Mail-Check gemacht und da kam dann halt nicht raus, dass die kein Dane nutzen und kein DNS-Sec und hin und her und das war dann halt Drama. Mhm. Ja, kein IPv6. Dass der dann aber halt irgendwie ein Log4j anfälligen Horizon View Server im Internet stehen hat, ist dann halt wieder egal. Ne? Das ist dann so auch dieses Missverhältnis.
Ich verstehe sehr gut, was du meinst.
Lässt mich manchmal ratlos zurück.
Ja. Aber wie gesagt, ist auch viel, viel Panikmache in Richtung Microsoft 365. Auch im Sinne von, es werden Anforderungen formuliert, die durchaus erfüllbar sind, aber die leider oft nicht verstanden werden von demjenigen, der sich da nicht gut auskennt. Meistens eben ne, Amtsleiter, Gemeindeämter etc. Das sind nun mal auch keine ITler. Und solange da genug Panik gemacht wird, werden die eher, ich sag mal, in Richtung der Dienste von den Landeskirchen, ich will nicht sagen gezwungen, aber geleitet.
Wenn du von Landeskirche redest, dann redest du ja von der evangelischen Kirche.
Ja. Klar.
Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Also ich bin sehr gespannt, wo da die Reise auch fürs On-Prem-AD hingeht. Da sie jetzt, wie gesagt, halt ne, einen neuen Exchange angekündigt haben, glaube ich nicht, dass das ganze Thema schnell sterben wird. Im Gegensatz wahrscheinlich zu den allermeisten Projekten, die das Thema Netzwerk angehen.
Schwieriges Thema.
Schwierig, ne? Mhm. Manchmal wünsche ich mir ja so den Trenchcoat-Schlapphut tragenden Typen an der Straßenecke, der seinen Mantel aufklappt und sagt, hey, ne? Wer möchte den Switch kaufen? Ich glaube, manche Kunden sind mittlerweile so verzweifelt, die würden sagen, ja, ist egal.
Ja, das ist wirklich so wie Anfang der Pandemie, wenn du versucht hast, Nudeln zu kaufen.
Nudeln oder Öl.
Oder Webcams, ja.
Ja, Entschuldigung, wir sind jetzt ein IT-Podcast. Ich dachte jetzt eher an
aber IT-Equipment. Nein, ich will ja nur verdeutlichen, das ist wirklich ernst gemeint. Es gibt nichts, ne?
Und damit wollen wir ein bisschen darauf eingehen, dass es momentan tatsächlich, was Netzwerkequipment oder ich sag mal bestimmtes Netzwerkequipment angeht, echt üble Lieferengpässe gibt.
Können wir uns so also Firewalls geht noch, ne?
Nee, Firewalls ist, glaube ich, gar nicht mal das Problem, ja, aber genau. Ne, ich meine, du hast es ja auch gesehen, es gab dann, beziehungsweise wir haben vor gar nicht so langer Zeit ein größeres WLAN-Projekt gewonnen, wo dann auch tatsächlich Anfang des Jahres schon nach Lieferzeiten gefragt wurden und man dann für Access Points gesagt bekommen hat, ja, also können wir liefern, aber dann halt irgendwie so Q3. Und das ist halt nicht besser geworden und Switch ist ja ähnlich, ne? Also
die Lieferzeiten da sind lange nicht mehr Q3 und auch nicht mehr Q4.
Genau, was natürlich auch Kunden immer wieder jetzt in Probleme bringt. Ne? Wir haben den einen oder anderen Neubau bei Kunden stehen, wo es darum geht, da Netzwerk zu erweitern. Und da wollte man sich jetzt darum kümmern, dass man Switches kauft und dann mussten wir sagen, ja, nächstes Jahr. Also zumindest für Aruba kann man das sagen. Für Aruba kann man das sagen. Für Juniper von Cisco wissen wir es, dass da momentan tatsächlich dann diese ganze Supply Chain ein bisschen ein bisschen am Boden liegt. Lustigerweise, ich meine, auch so Wireless Access Points sind auch schwer lieferbar. Ich glaube, WLAN-Controller bei HP gehen sogar noch ganz gut. Ich glaube, WatchGuard hat auch keine größeren Lieferschwierigkeiten. Das geht auch noch.
Nee.
Hast du das noch gehört?
Nee. Nee, ich habe nur gerade über WatchGuard. Es gibt Preiserhöhungen an allen Ecken und Enden.
Ja, ja, mehrfach jetzt schon gewesen. Ne? Da wurden natürlich dann auch mal an den Preisen rumgedreht. Schaut man sich natürlich dann auch mal so ein bisschen bei den Marktbegleitern um. Ich glaube, Alcatel kann auch einigermaßen liefern. Wer überhaupt kein Problem mit Lieferzeiten hat, ist wohl Huawei.
Tja.
Die will hier in Deutschland
irgendwie keiner haben.
Ja, ich finde das, weiß ich nicht.
Keine Ahnung.
Ich finde das auch ein bisschen.
Ich hätte mich gerne irgendwie.
Du hast Huawei schon in den Fingern gehabt.
Du würdest jetzt mal, genau.
Nein, also.
Ihr könnt jetzt alle meinen ratlosen Blick euch denken. Wann habe ich Huawei in den Fingern gehabt?
Ja, also du hast so ein bisschen Huawei in den Fingern gehabt, nämlich Comware.
Ach so.
Also das, was bei HP unter Flex Fabric läuft, die Switches, den Zukauf von H3C, was ja ein Joint Venture zwischen Huawei und Dreicom war, oder ist, den Laden gibt es ja immer noch, das Comware, das findet man auch auf Huawei-Switches.
Okay.
Also ich habe die Chinesen eh alle schon im Netz.
Also ich habe Comware in den Finger. Ja, gut.
Ja, ich meine, was tun, ne? Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber D-Link und TP-Link, die bauen ja auch schöne Switches.
Schöne Briefbeschwerer. Nein, das kannst du nicht machen.
Ja, ich finde das, aber ja, ich finde, das ist ja interessant. Was stört uns an diesen Dingern? Ich meine, wenn ich unserem Chef sage, Dirk, ich kann auch Dacia fahren, dann sagt er auch, ne? Aber VW ist doch da und da und da und da und da viel besser. Ich meine, klar, das Ding fährt auch von A nach B, aber was macht denn aus deiner Sicht, was ist denn der Vorteil von einem Europa gegenüber einem D-Link?
Alleine das, alles. Das Management.
Das Gehäuse ist schöner.
Ja, genau, das Gehäuse ist schön. Nein. Alles. Management, smart managed, gefällt mir auch schon wieder immer nicht mehr so. Ne, wenn du halt nur so ein Web-Interface hast, was du ja bei D-Link hast. Und erfahrungsgemäß einfach auch die Zuverlässigkeit von den Dingern. Wie oft hatten wir schon irgendwie bei Kunden historisch irgendwelche TP-Links oder D-Links stehen, die mit der totalen Selbstverständlichkeit einmal die Woche neu starten mussten. Weil die sich halt, ja, hatten dann plötzlich kein Netzwerk mehr, es funktionierte gar nichts mehr. Dann gehen wir hin und starten den Switch neu. Mach das mal im Rechenzentrum.
Ja, gut, ich würde natürlich jetzt noch sagen, okay, du kannst wahrscheinlich dann auch mal so Specs nebeneinander legen, ne, so, was schaffen die dann so an Durchsatz, ne, Packets oder Gigabit pro Sekunde. Klar, Management ist, denke ich mal, immer wieder so ein Ding, wo sich da die Spreu vom Weizen trennt.
Wir haben halt zu oft.
Einstellungsmöglichkeiten angeht.
Also, wir haben halt zu oft oder eigentlich immer. Wir haben eigentlich bei keinem Kunden einen Switch in der Default-Konfiguration irgendwo rumliegen. Also, wo du sagst, ne, du gibst den Ding eine IP-Adresse und lauf, ja. Wenn wir die hätten, dann würde ich da vielleicht auch anders drüber denken. Aber wir haben bei allen Kunden, handgedängelt,
Switch-Konfiguration. Ja, weil das natürlich schon spannend ist. Ich meine, wir denken da natürlich dran, aber ich sag mal, in den allermeisten Fällen, gerade so bei kleinsten Unternehmen, da ist es halt auch echt damit getan, dann Switch hinzustellen. Da brauchst du keine WLANs, sonst irgendwas.
Ja, aber
wir machen das natürlich
an trotzdem,
ne?
Dann kommt irgendjemand und dann wollen sie doch ein Gast-WLAN haben. Jeder will ein Gast-WLAN haben. Jeder will für sein Smartphone ein Gast-WLAN haben. Was machst du denn dann?
Ja, gut, bei uns ist das, wir machen das die Instant-On, die natten das, glaube ich, raus, ne?
Ja, die natten das, glaube ich, raus. Ja, okay, gut, dann hast du mich erwischt mit einem blöden Beispiel. Was ist mit Voice? Was ist mit Telefonie?
Ja, genau,
viele
das ist,
gehen
genau,
auf,
das ist,
viele
das ist, gehen
auf,
so ein Punkt,
ja, genau.
Wo sich, ne, so die Cross-Einstellungen oder was du dann überhaupt für Möglichkeiten hast, Verkehr zu steuern. Klar, Monitoring wahrscheinlich auch, ne, so vollständige SNMP.
Ja, wenn du Monitoring hast, ja. Ja, wahrscheinlich hat auch ein D-Link SNMP-Unterstützung, oder?
Ja, schon, natürlich. Ne? Ich meine, klar, auch D-Link hat ja wahrscheinlich größere Switches oder so. Ne? Also welche, die vielleicht sogar den Namen irgendwie irgendwie verdient haben, aber trotzdem tue ich mich halt immer unglaublich schwer damit. Und jetzt muss man das, darfst du ja eigentlich fast gar nicht laut sagen, das Problem ist ja, wenn du die Kunden einmal mit D-Link oder TP-Link beliefert hast und die merken, die tun es ja auch irgendwie in einem bestimmten Bereich, in einem bestimmten Segment, die kriegst du doch nie wieder auf Aruba oder sowas.
Aber du hast doch in größeren Umgebungen, also ich rede jetzt mal von größeren Umgebungen, hast du doch eigentlich meistens, du hast ein Network-Management-System. Meistens. Du hast Admins, die eine bestimmte Marke schon besonders gut können, weil die das schon seit ein paar Jahren machen. Mhm. Ja, willst du denen jetzt echt dann irgendwie einen D-Link dahinstellen, den sie nicht auf die Weise managen können, wie sie es gewohnt sind.
Ja, das ist natürlich richtig. Ne? Du erinnerst dich auch an dieses lustige Firewall-Projekt aus dem letzten Jahr, wo wir dann auch in einigen der Außenstellen unseres Kunden so smart-managed HPs irgendwie rausgerotzt haben, weil die so mit Voice nicht umgehen konnten oder sonst irgendwas. Ne? Stimmt natürlich, da hatten wir ja solche Fälle. Ich meine, klar, ne? Wobei das hängt natürlich auch immer davon ab, mit wem du da gerade über das Thema redest. Ne? Jemand, der natürlich irgendwie D-Link verkauft oder dem es eventuell sogar egal ist, was der Kunde kauft, der wird da wahrscheinlich kein Elan reinlegen.
Ja, ich glaube, das ist aber ein Punkt und es ist einfach da auch nicht egal genug, dass es zum Kunden passt, dass es in die Umgebung passt, dass es alle Anforderungen erfüllt. Ich glaube, da fehlt uns einfach so ein Stück die Egalhaltung.
Die Kaltschnäuzigkeit, ja, dem Kunden irgendwas zu verkaufen. Nee, also ich denke tatsächlich, also ne, liebe Leute, wenn ihr da jetzt irgendwie gerade Not habt mit Switches, redet mit euren Systemhauspartnern. Also da gibt's sicherlich die ein oder andere Möglichkeit, auch mit Leihgeräten im Zweifelsfall, wenn ihr da ad hoc irgendwie erweitern müsst. Aber es ist eben fraglich, wann sich das auflöst. Also wir sind teilweise bei Lead Times für Shipments von jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, einem halben Jahr und noch länger.
Nicht länger, ja. Ich glaube, ich habe die Aussage gehört, dass dieses Jahr gar nichts mehr rankommt.
Hm. Ja gut, und das wird am Ende des Tages natürlich auch viele, viele andere betreffen. Weil es ja wahrscheinlich am Ende einfach nur dann so ein Symptom dieser generellen Chip-Knappheit.
Ach so, ja, das ist dazu gesagt, ne? Das ist nicht, weil wir uns dumm anstellen. Das geht allen anderen, auch den Großen so.
Ja, ja, also ich hab ja auch hier seitens einem lokalen Carrier schon mitbekommen, dass die auch Schwierigkeit haben. Die haben als CPEs zum Beispiel Juniper, so kleine Juniper EX irgendwas. Die kommen halt auch nicht ran.
Ja. Dürfte der gleiche Carrier sein, der mir erzählt hat, dass er auch an Aruba-Switches nicht mehr rankommt.
Genau, ja. Also das ist ein reelles Problem. Und das hat schlicht und ergreifend damit zu tun, dass halt am Ende des Tages in diesen Switches dann doch oft die gleichen Komponenten drin sind. Was natürlich mal die interessante Frage aufwirft, hast du dich mal mit Whitebox-Switches beschäftigt?
Nein, ich bin aber sehr gespannt, was du mir dazu erzählst.
Es ist auch ein Thema, da bin ich mehr oder weniger über diese Broadcom-Geschichte drüber gestolpert. Es ist ja tatsächlich so, dass Broadcom ein gar nicht mal so kleiner Hersteller von Switching Fabrics ist. Und es begab sich wohl, dass sich, ich glaube, es war Cumulus Networks, die haben vor Jahren mal ein Linux-basiertes Betriebssystem für Switches entwickelt, mit dem sie halt dann verschiedene Hersteller bespielen konnten. Weil unter anderem hatten sie dann halt auch da entsprechende Broadcom ASICs unterstützt und irgendwie mit dem Kauf von Cumulus durch Nvidia in 2020, ich kriege es jetzt nicht ganz zusammen, ich werde es aber dann nochmal in den Shownotes verlinken, haben die sich dann irgendwie ein bisschen mit Broadcom angelegt, woraufhin dann, glaube ich, Cumulus Nvidia den Support für Broadcom Switching Fabrics abgekündigt hat in ihrem Cumulus Linux. Aber ist ganz interessant, ne? Weil HP hat eine Zeit lang mal auch damit rumgemacht. Gab dann bei HP mal, also HP hat als Reseller Arista verkauft. Und die hatten mal diese gesehen. HP Altoline, die sie halt irgendwo für sich haben zusammen kloppen lassen. Und da bestand dann auch die Möglichkeit, da irgendwie Cumulus draufzuschmeißen. Cumulus gehört seit 2020 halt zu Nvidia. Die sind von Nvidia gekauft worden, genau wie Mellanox. wird dem einen oder anderen vielleicht so aus dem InfiniBand-Umfeld bekannt sein. M-Series-Switches von HP Enterprise sind auch Mellanox. Für die gibt es tatsächlich auch noch Cumulus Linux. Aber das war immer so das Erste, was mir so bei Whitebox-Switches aufgefallen ist, ne? Weil das konntest du halt dann auf verschiedenen Switches rumbauen. Aber wusstest du eigentlich, dass Facebook eigene Switches baut?
Okay, kriegt man die? Nein.
Die
bauen Switches für sich selber, ja.
Genau, also die haben halt selber mal, oder sind immer noch dabei, ne? Die haben sich selber Switches gebaut, beziehungsweise haben sich ein Facebook Open Switching System, FBOSS, gebaut, was halt dann auf, ja, irgendeine Hardware unten aufsetzt, da ist dann auch wieder so ein Linux drunter, dann gibt es dieses FBOSS. Und damit, oder Idee dahinter war, dass sie halt in der Lage sind, Switches zu managen wie Server.
Ja. Ne,
also ein hoher Automatisierungsgrad, in Anführungsstrichen billige Hardware mit ordentlich Bums. Und vor allen Dingen, wo man dann halt halt an der Software rumschrauben kann und auch neue Features entsprechend einbringen kann. Und da hat Facebook bzw. Facebook Engineering dann auch 2021 relativ beeindruckende Switches vorgestellt mit 200/400 Gigabit, also schon mit ganz ordentlich Bums. Und das wird auch lustig von den weiterentwickelt. Also da werden wir auch nochmal, werde ich nochmal einen Artikel vom Meta Engineering mal verknüpfen, wo das ein bisschen weiter ausgebreitet ist, was man da oder was Facebook damit so gemacht hat. Aber leider scheint das auch keine Lösung für das Problem zu sein, dass man keine Switches bekommt.
Wir sollten keine Switches für Kunden bauen, nein. Du siehst jetzt, also, ne, als ob du jetzt überlegst.
Nein, ich möchte keine Switches selber für Kunden bauen.
Danke.
Aber es ist halt schon interessant und ich glaube, gerade bei den großen Cloud-Betreibern wird das oder hat das auf jeden Fall Anklang gefunden, dass die Switches haben, die sie halt über APIs bespielen können, die da halt, ne, wie Facebook es ausmacht, wie ihre Server managen können, wo da halt keinen graubärtigen Network-Engineer brauchst, der dann erstmal sagt, nö, geht nicht, um dann halt in die Tiefen seiner CLI abzutauchen.
Ja, Dinge an eine Hersteller-API dran zu flanschen, wenn du schon laufende Systeme hast, weil je nachdem, wie viel du machen willst, ist das echt ziemlich umständlich, ja.
Ja, ich meine, wir haben ja auch bei Aruba mal mit der REST-API von den Switches rumgespielt. Das ist jetzt...
Es ist schon nice, aber es ist,
also
wenn ich mir vorstelle, ich habe
schon bezeichnet, wenn die IMC selber per SSH-Talent oder SNMP V3 auf den Dingern rumhampelt.
Ja.
Also,
ja, wobei, weil die AOS-CX-APIs sind echt schön.
Hast du mit denen mal mehr gemacht?
Ja, du musst dir den mal angucken.
Dann muss ich jetzt dann mein Disney Plus Abo wieder von der Liste streichen und dann dahinter kritzeln mit der REST API von den AOS CX rumhantieren, ja? Nein, also Whitebox Switches kann durchaus mal ein Blick wert sein. Also da tut sich dann auch abseits der großen Hersteller ein bisschen was und ich fand auch interessant, was Nvidia mittlerweile da so in ihrem Portfolio zusammengekauft hat. Ne? Also auch die Mellanox gehört da schon seit einiger Zeit hinzu. InfiniBand finde ich ja sowieso, also Mellanox kenne ich ja von InfiniBand. Ich finde ja auch, InfiniBand ist ja ein total unterbewertetes Netzwerkprotokoll. Kann wieder keiner bezahlen.
Genau, kann keiner bezahlen, deswegen siehst du es nirgendwo.
Ja, zumindest nicht bei Kunden. Ne? Also HPC-Umfeld, da findest du es halt. Aber genau, ja, okay, sehr schön gesagt, nicht bei unseren. Ihr könnt euch das halt nicht leisten.
Oh.
Nein. Apropos leisten, wir müssten uns wahrscheinlich dann auch bald mal wieder ein neues Veeam leisten, beziehungsweise ein Veeam-Update leisten, denn die Veeam On 2022 ist gelaufen. Man hat sich mal offenbar mal wieder in Person getroffen. Angesichts der aktuell laufenden Inzidenzen mag ich das in Köln eigentlich nicht. Ich möchte mich mit keinen Leuten treffen. Nein.
Nicht, wenn nicht.
Groß
nötig.
Angekündigt, Veeam 12. Fand ich ein bisschen erstaunlich, weil Veeam 11 ist ja gar nicht so lange raus. Oder ich vertue mich da jetzt schon wieder.
Oder kommt es das wieder nur so vor?
Das kommt jetzt wahrscheinlich wieder nur so vor.
Ja, ich glaube schon, dass das 2 Jahre schon draußen ist.
Ah, verdammt, ey. Wie die Zeit rennt. Naja, Veeam 12 ist auf jeden Fall fürs Jahresende angekündigt. Und bringt eigentlich so ein paar ganz lustige Sachen mit dabei. Also man kann da so also meiner Ansicht nach größter Punkt ist, dass sie jetzt direktes Backup auf Object Storage zulassen. Also zum Beispiel ein Azure Blob Storage konntest du bisher halt immer im Rahmen von einem Scale-Out Repository mit dabei packen, so als Cold Tier zum Beispiel. Da werden sie jetzt wohl erlauben, das direkt zu bespielen. Sie haben weiter an ihrer Immutability Everywhere rumhantiert, nach dem Motto, dass du halt Repositories quasi
geschützt,
genau,
so gesehen,
gegen alle möglichen Änderungen schützen kannst. Das ist ja gerade so diesen Aspekt Ransomware.
Löschen und etc., ja. Das ist großartig. Also das kann man jetzt überall machen. Weil bislang ging das ja, ich glaube in Veeam 10 ging das schon, aber nur mit
brauchst du Linux, XFS.
AWS und so. Und ich glaube in Veeam 11 ist nochmal so ein, da konntest du ein spezielles Harden Linux Repository noch dazu erstellen.
Ja, genau, das waren dann halt Linux-basierte Repositories mit XFS, die konntest du dann wohl halt entsprechend konfigurieren. Haben wir tatsächlich in der Praxis nie gemacht. Also mir fällt jetzt spontan kein Kunde ein, wo wir es implementiert hätten. Wir sperren die Dinge halt immer hinter Firewalls und alles weg, ne?
Ja, klar, und haben im Zweifelsfall Tape Backup.
Ja, haben wir natürlich auch.
Ist dann doch wieder sehr in Mode gekommen, ne? Ja, und wenn du Tape Backup hast, dann, ja, das liegt definitiv im Safe, das ist per se immutable. Aber ein schönes Feature. Also
definitiv.
Finde ich super. Jetzt kannst du also jedes Repository immutable machen.
Kannst du jetzt immutable machen, das ist ganz cool. Und sie haben überhaupt gefühlt so an einigen echt so Kleinigkeiten, ne, haben sie jetzt mal gemacht. Es wird jetzt zum Beispiel möglich sein, per VM Backup-Chain ist wohl jetzt dann auch definitiv der neue Default, nicht nur in Abhängigkeit von dem, was du da halt für einen Backup-Job hast. Und es wird jetzt möglich sein, dass man VMs zwischen Backup-Jobs migrieren kann, ohne dass man diese Chain neu machen kann, sondern nimmt die Chain in den neuen Backup-Job mit. Das ist eigentlich ziemlich cool. Du kannst diesen Wechsel auf eine per VM-Chain jetzt wohl auch über den manuellen Prozess machen, das ist auch ganz nett. Du kannst Active Fulls für einzelne VMs machen. Bisher ging es ja nur auch pro Job, ne? Jetzt kannst du halt sagen, nee, ich möchte jetzt hier diese eine Kiste, möchte jetzt einmal ein Active Full haben. Das wird gehen. Health Checks können als gesonderter Job ausgelagert werden. War ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen ein Problem, ne? Wenn du größere Repositories hattest, dann war ja dieser Health Check auch durchaus sinnvoll, aber der lief halt immer im Rahmen von dem Job. Und dann zog sich dann möglicherweise dieser Job einfach in die Länge, weil er halt seinen Health Check gemacht hat. Jetzt kannst du das halt als einzelnen Job ausführen. Und das finde ich auch ziemlich geil. Du kannst auch jetzt wirklich Backups zwischen Repositories verschieben. Wir haben es in der Vergangenheit gemacht, wenn du halt filebasierte Repositories hast, Files kopieren, was dann halt im Job, hast im Job dann quasi das Repository geändert und dann ging das wieder. Er hat halt geprüft, sind alle Dateien vorhanden, die dazugehören, dann war das auch okay. Ansonsten hat er dich darauf hingewiesen, nee, da fehlen mir noch welche. Ne, verschieb
das
bitte.
Ja, war aber immer manuell im Windows Explorer.
Genau, und jetzt geht das halt. Und das bringt mich jetzt auch an einen Punkt. Ich habe momentan ein lustiges, wir wissen nicht ganz, ob es ein Bug ist oder nicht. Ich bin mit einem Kunden dran, der hat sich in Azure eine StarOne VSA hingestellt, so mit 100 Tera. Und der hat on-prem auch eine StarOne. Und jetzt möchten wir eine Catalyst-Copy machen. Er hat ein Repository auf seiner StarOne, GFS-Backup, und er möchte diese Backups kopiert haben auf diese StarOne VSA. Das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Er bricht halt jedes Mal diesen Copy-Up mit von wegen hier too many connections und hin und her. Und da sind wir jetzt auch gerade mit Veeam dran, dass sie sich das Problem mal ansehen. Aber eigentlich ist es einfach, ne? Du sagst, ich habe eine Catalyst-Copy in Veeam. Ja, kannst du sagen, hier neue Backup-Copy, Catalyst-Copy, ne? Das ist die Source, das ist das Ziel-Repository, klick OK und eigentlich sollte er dann alle Backups nehmen und die darüber schieben. Und das wäre natürlich genauso was, was da ansetzen könnte, dass es halt jetzt einfacher wird. Na, wenn ich mir auch so überlege, dann das Verlagern von Backups in ein Object Storage, ne, zu Azure, in so ein Blob Storage, das scheint ja darüber dann halt sehr viel einfacher zu gehen. Was auch interessant ist, und das ist vielleicht auch noch so eine Sache, Standarddatenbank bei wie?
SQL.
Genau, ne? Server. Bringt da mit, Microsoft. Genau, die meisten Kunden packen dann halt, oder da ist dann halt so ein SQL Express dabei. Du hast jetzt die Möglichkeit, ein Postgres zu nehmen. Warum ist das interessant?
Das frage ich mich gerade.
Naja, früher war es beim vCenter genauso. Du konntest als Datenbank ein SQL nehmen oder eine Oracle nehmen. Und erst als sie die Möglichkeit hatten, als Datenbank auch eine Postgres zu nehmen, ploppt auf einmal die vCenter Server Appliance raus. Mal angenommen, es würde irgendwann mal Veeam 13, Veeam 14, mark my words, also ne, für alle, die jetzt kommen, ich prophezeie eine Veeam Backup Server Appliance.
Interessanter Gedanke.
Ne? Brauchst du kein Windows mehr darunter? Eine Hardened Appliance.
Aber es ist Support für Postgres SQL. Genau, das heißt, du kannst wählen
und ich glaube, es gibt auch einen Migrationsweg, um dann halt auf eine Postgres zu wählen im Rahmen eines Upgrades.
Spannend.
Das fand ich auch ganz cool. Und noch so eine Randnotiz. Also es gibt jetzt globale VM-Exclusions, also wo du VMs dann halt in Backup-Jobs und dann auch für Copies und so weiter.
Oh, wie schön. Du musst es nicht in jedem Job
pro Job machen.
Auch sehr schön, wenn man das Ganze mit Text realisiert.
Ja, natürlich.
Ja, perfekt.
Genau. Ansonsten haben sie angekündigt Veeam for Salesforce. Gut, da bin ich jetzt raus mit diesem Cloud-Quatsch. CRM, kenne ich wohl.
Tito.
Veeam für Office 365 wird es in der Version 7 geben.
Schön.
Das haben wir auch bei dem einen oder anderen im Einsatz. Bringt uns natürlich zu der Frage, warum sollte man Veeam für Office 365 haben? Also warum sollte man sein Office 365-Zeug, namentlich OneDrive, SharePoint Sites, Exchange Online, warum sollte man das sichern?
Ja, man könnte ja jetzt erstmal naiv sagen, ja wieso? Das ist ja Microsoft Job.
Ne, warum habe ich das in der Cloud, wenn ich das Zeug dann wieder nach On-Prem zum Beispiel sichere?
Ja, wie gesagt, der erste Ansatz wäre, warum? Die Infrastruktur da oben ist doch, das ist doch alles redundant und Microsoft macht ja auch Backups oder so.
Ja, interessant ist die Shared Responsibility seitens Microsoft, dass sie nämlich sagen, nee, um das Backup von dem Zeug kümmert ihr euch. Also ist das gar nicht mal so uninteressant, das Zeug zu sichern. Plus,
du hast natürlich so Sachen wie, ich habe versehentlich eine Datei gelöscht vor 90 Tagen. Wie kriegst du die wieder?
Ne? Ja gut, du kannst ja so Aufbewahrungsrichtlinien etc. natürlich bauen. Ne?
Kann man alles bauen. Und Ransomware?
Ja, das ist natürlich jetzt ganz interessant. Wie kommst du denn da raus?
Da gab es was Aktuelles.
Genau, rannte auf Twitter an mir vorbei. Also es scheint wohl jetzt auch ein durchaus interessanter Punkt zu sein. Ransomware, die es auf Office 365 abgesehen hat, ist natürlich auch wieder einfach, wenn du einmal auf dem Client eines Anwenders sitzt. Du hast dein OneDrive im Zugriff, die Leute haben möglicherweise ihre SharePoint-Sites im OneDrive verbunden. Oder aber du erbeutest einfach nur Credentials. Ja. Wenn du nämlich keine MFA hast, kannst du ja dann lustig nach Benutzername, Kennwort über die Graph-API rumhantieren und dann da dein Zeug verschlüsseln.
Ja, weil du gerade gesagt hast, wenn ihr nämlich keine MFA habt, dann ist mir gerade ein bisschen Gänsehaut gekommen. Es ist
tatsächlich so. Also, das ist natürlich nochmal ein starker Hinweis, auf MFA zu setzen.
Immer,
genau, denkt daran, ne? Security Defaults anmachen ist das Mindeste, was ihr machen könnt, das kostet euch kein Geld. Ihr habt keinen Conditional Access, aber ihr habt auf jeden Fall MFA.
Conditional Access ist noch ein Tacken besser, aber ja.
Ja gut, weil sonst hast du halt MFA immer, ne? Du kannst halt keine Ausnahmen definieren, du kannst halt, ich meine, Conditional Access jetzt nur für das Enforcement von MFA zu nutzen, ist ein bisschen, glaube ich, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Das kann halt schon viel mehr. Also du musst vorher schon mal 5 Minuten in Conditional Access Policies Hirnschmalz reingesteckt haben, dann ist das aber auch ganz nett. Nee, aber dieses Thema, es wird halt einfach ein Benutzer und ein Kennwort erbeutet. Und über die Graph API sagen sie dann erstmal so, jetzt SharePoint-Versionierung, ne? Maximale Anzahl Versionen eine. Ja, zack, eine Datei zweimal verschlüsselt, bumm, Feierabend. Sonst könntest du ja noch über die Versionierung halt auf ältere unverschlüsselte Dateinhalte zugreifen. Aber das ist das Nächste, was kommt, glaube ich. Dass es die Ransomware-Jungs jetzt nicht mehr darauf abgesehen haben, deine On-Prem-Sachen zu encrypten, sondern jetzt dann wirklich sagen, jetzt gucken wir uns mal das Cloud-Thema an.
Ja, ich bin schon ein bisschen überrascht, dass das jetzt erst kommt.
Ja, wahrscheinlich, weil die, also jetzt könnte man natürlich mal so aus Business-Sicht überlegen, warum macht es Sinn, dass Ransomware-Gangs ihre Strategie ändern? Vielleicht, weil der Enkeltrick nicht mehr so einfach funktioniert. Ne? Vielleicht haben die Admins verstanden, dass man seine Backups schützen sollte, dass man nicht mehr, vielleicht haben die Anwender verstanden, dass man nicht mehr auf jeden Link klicken sollte. Ne? Vielleicht härten die Kunden ihre On-Prem-Netze besser. Und das heißt, was macht man dann? Ja, man nimmt sich diese halbgaren Office 365-Tenants vor, die halt irgendwann mal aufgesetzt wurden.
Ja, genau, weil man schnell mal Teams brauchte.
Genau, richtig. Deswegen, also da, Leute, ne, investiert da Hirnschmalz und Zeit rein. Also, ne, wenn jetzt das nächste Thema heißt, Ransomware-Gangs kapern Office 365-Tenants, dann gute Nacht. So, das war jetzt ein bisschen ein Downer zum Ende.
Naja, wobei wir haben ja noch einen, ne? Also wenn, dann ist es nicht der letzte Downer.
Ach ja, der Aufreger der Woche.
Der Aufreger der Woche. Soll ich dir was sagen?
Was denn?
Ich habe überhaupt keinen Aufreger der Woche. Weißt du auch warum?
Außer dein Sonnenbrand.
Ja, da regt man sich ja nicht drüber auf. Der ist halt da, ne?
Ja, mein Aufreger der Woche war ein in die Hose gegangenes View-Update. Eigentlich eine einfache Sache. Kunde hat ein 2012 R2 mit Horizon View 7.13 und er möchte ein 8 irgendwas Bild 2203 oder 2111 ist das ja auf einem 2022er haben. Eigentlich sehr einfach, ja. Du ziehst den 2012 R2 auf, ne, die letzte 8er Version hoch, installierst auf dem 2022 einen Replika-Server, schmeißt den ersten, also deinstallierst den ersten Connection-Server, schwenkst die Sachen durch die Gegend, IP-Adresse und so weiter und so weiter. Alles ist schick.
Sollte so sein, aber.
Genau. Die Installation vom Replika-Server brach dann mit komischen Fehlermeldungen ab. Dann dachte ich mir, okay, dann lebst du erstmal mit deinem, ne, 2012 R2. Da hatte ich dann aber lustige Black Screens bei meiner VDI-Maschine, mit der ich dann das Ganze getestet habe, mit einem neuen View Agent und so weiter. Und dann war ich am Abend dann so weit, dass ich gesagt habe, komm hier, ne, fuck it. Irgendwie Connection Server aus dem Backup zurückgeholt, rennt wieder alles. Konnte das dann aber am Freitag nicht auf mir sitzen lassen. Habe dann bis Sonntag gewartet, habe das nochmal gemacht und siehe da, es läuft.
Einfach Pech gehabt, oder?
Könnte man meinen, ne? Ja, wahrscheinlich habe ich einfach Pech gehabt.
Ne, wenn du zweimal das Gleiche machst und ein anderes Ergebnis hast.
Ja, ich habe jetzt auch nicht weiter Gedanken daran verschwendet, warum das so ist. Es läuft und insofern, das war dann soweit mein Aufreger der Woche. Eine eigentlich einfache Sache, die dann schön vor die Wand gefahren ist.
Ja, passiert.
Genau, aber in diesem Sinne würde ich sagen, ich habe jetzt zumindest meinen Redeanteil massiv überzogen. Aber gut, du warst ja.
Das sagst du jetzt am Ende, ne?
Genau, das sage ich jetzt am Ende, jetzt wo du auch gar keine Chance mehr hast, das zu ändern. Nein, ich denke, wir haben die Lage soweit ganz gut zusammengekehrt.
Das denke ich auch.
Genau, und dann, ja, bleibt uns treu, bewertet uns auf iTunes, bleibt gesund, habt Spaß am Gerät und ich würde sagen,
bis in 2 Wochen.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao.